Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres politischen Podcasts Reden wir über Thüringen von Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringischer Landeszeitung. Alle drei Titel gehören zur Funke Mediengruppe in Thüringen. Und heute sprechen wir mit Katja Wolf vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie ist seit Mitte Dezember vergangenen Jahres Thüringer Ministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, und zwar sind Sie Ministerin für Finanzen. Herzlich willkommen, Katja Wolf.
Sehr gerne, ich freue mich.
Mit mir im Studio ist mein Kollege Fabian Klaus. Hallo Fabian.
Grüß dich, Elmar.
Mein Name ist Elmar Otto und wir sind beide politische Reporter bei Funke in Thüringen.
Ja, und jetzt wäre uns bald das Finanzen schon verloren gegangen, aber der vorläufigen Haushaltsführung des Freistaats Thüringen kann das schon mal passieren. Wo kein Geld, da keine Finanzen. Frau Wolf, keine Angst, da sprechen wir später drüber. Ich will vielleicht mal kurz zweieinhalb Sätze zu Ihnen auch sagen. Ja, Sie sind seit dem 13. Dezember 2024 Ministerin, Finanzministerin des Freistaats. Aber Ihre politische Laufbahn hat natürlich deutlich früher begonnen in Thüringen, das muss man sagen. Sie sind mit 16, Sie widersprechen, wenn irgendwas falsch ist, ne? Sie gucken schon ganz interessiert.
Ich bin neugierig, was jetzt kommt.
Mit 16 in die Partei des demokratischen Sozialismus, besser bekannt als PDS, eingetreten.
Sogar mit meinem 16. Geburtstag.
Mit dem 16. Geburtstag und haben nach dem Abitur bis 1990 an der Fachhochschule Erfurt Sozialpädagogik und Sozialarbeit studiert.
99,
genau, steht auch auf meinem Zettel. Dann haben Sie für ein paar Monate als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Thüringer Landtag gearbeitet. Für welchen Abgeordneten eigentlich gleich noch?
Steffen Kachel damals.
Für Steffen Kachel damals. Die älteren Hörer werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Und im selben Jahr wurden Sie Abgeordnete und sind es bis 2012 geblieben, Landtagsabgeordnete.
Korrekt.
Und dann waren Sie 12 Jahre Oberbürgermeisterin in Eisenach. Zwischenzeitlich nicht mehr in der PDS, sondern in der Linkspartei, die dann nach der Fusion von WASG und PDS entstanden ist. Genau, und im vergangenen Jahr sind Sie dann aus der Linkspartei ausgetreten und in das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, eingetreten. Soweit alles richtig?
Soweit alles richtig.
Habe ich ja jetzt meinen Part schon mal wieder erfüllt.
Frau Wolf, bleiben wir vielleicht erst noch mal bei der Partei. Sie sind eine der Parteivorsitzenden und der Thüringer Landesverband, der wird eben am Samstag, am 15. März, ein Jahr alt. Wo und wie werden Sie feiern?
Es ist mir selbst ein bisschen peinlich, dass uns das durchgerutscht ist. Ich werde den Tag wahrscheinlich ganz ohne Partei verbringen. Aber jetzt, wo wir es wissen, dass eine große Geburtstagsparty ansteht, vielleicht fällt uns ja noch was ein, was wir anstellen.
Backst du noch einen Kuchen? Schnell.
Ich backe total gerne Kuchen. Also wenn es besondere Wünsche gibt, von Hefe über Brandteig bis zum Biskuit, alles gern.
Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Grund zu feiern.
Es gibt immer Grund zu feiern.
Ja, das BSW nach der Bundestagswahl, wo jetzt der Einzug zugegebenermaßen denkbar knapp nicht gelungen ist, macht ja momentan eher den Eindruck eines zerstrittenen Haufens, oder würden Sie jetzt widersprechen?
Ich widerspreche tatsächlich, weil, also erstens ist es normal, dass nach einer Bundestagswahl, die so knapp gescheitert ist, erstmal ein bisschen Wunden lecken und natürlich auch Analyse angesagt ist. Das ist nicht ungewöhnlich und alles andere hätte mich eher irritiert. Wir sind aber kein zerstrittener Haufen, weil es gibt eine große Einigkeit. Wir hatten am Wochenende gerade Mitgliedertreffen. Wir haben natürlich mit einer sehr klaren Analyse überlegt, wo liegen die Gründe für dieses knappe Scheitern. Natürlich waren wir enttäuscht, ist ja gar keine Frage. Aber man muss aus meiner Sicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil es eine absolute Sensation gewesen wäre, wenn man im ersten Durchgang sozusagen sofort den Einzug in den Bundestag geschafft hätte. Wenn man guckt, wo sind die Grünen mal gestartet, 1980 mit 1, zerquetschten Prozent bei ihrer ersten Bundestagswahl. Selbst, auch wenn das jetzt nicht mein Referenzpunkt ist, aber selbst die AfD ist beim ersten Antritt zu einer Bundestagswahl mit 4,7% gescheitert. Also deswegen finde ich persönlich bei aller Enttäuschung, gilt es jetzt einfach nach vorne weiter, ne, den Parteiaufbau im Blick zu halten und die nächste Bundestagswahl in den Blick zu nehmen. Wobei, wissen Sie ja auch, das Ergebnis war denkbar knapp. Es fehlten 13.400 Stimmen und bei ersten Nachprüfen und ersten Stichproben ist aus meiner Sicht tatsächlich durchaus Anlass, darüber nachzudenken, ob es nicht vernünftig wäre, nachzählen zu lassen. Deswegen hat die Bundespartei sich ja in Karlsruhe entsprechend mit dem Wunsch oder der Forderung nach Neuauszählung gewandt.
Aber halten Sie jetzt, rechnen Sie diesem Nachzählen noch Chancen aus, dass Sie hinterher als Partei, als Fraktion in den Bundestag einziehen?
Naja, aus meiner Sicht sind es tatsächlich zwei Punkte, die Anlass geben zur Hoffnung. Zum einen sind 13.400 Stimmen wirklich nichts. Wenn man sucht und versucht zu recherchieren.
Vielleicht die Hälfte wird man noch, also so schlecht wird ja nicht gezählt worden sein, dass gleich irgendwie.
Naja, ich war selbst Wahlhelferin. Ich weiß, wie unsicher bei der Auszählung die ein oder andere Stimme gezählt wird, wie oft es bei der Frage, ist die Stimme gültig oder ungültig, zu unterschiedlichen Entscheidungen kommt, man den Wählerwillen klar erkennt oder nicht erkennt. Also es ist nicht so, dass es reine Fehler bei der Auszählung sind, sondern tatsächlich auch Interpretationsfragen, wie eine Stimme gewertet wird. Das ist das eine. Und zum anderen passieren natürlich auch Fehler. Und wenn das Bündnis für Deutschland relativ nah über uns stand, dann kann es auch da, und das ist ja das, was schon festgestellt wurde, zu Auszählungsfehlern kommen. Wir wissen, dass allein in Nordrhein-Westfalen jetzt schon über 1.000 Stimmen gefunden wurden, ohne dass konkret neu ausgezählt wurde.
Aber Sie sprechen ja nur über die Stimmen, die zugunsten des BSW gefunden wurden. Das werden ja auch Stimmen dann wieder zu Ungunsten des BSW werden.
Ja, aber wenn es so knapp ist, dann finde ich es durchaus legitim, dass man sagt, Mensch, wir wollen es nochmal nachgeprüft haben. Bei über 90.000 Wahllokalen in Deutschland, 13.000 Stimmen, sieht man, wie
sind
minimal
45 pro Wahlkreis.
Wie minimal dieser Ansatz ist, ist nicht mal einer pro Wahllokal. Also von daher finde ich nachvollziehbar, dass man diesen Weg versucht.
Aber Sie haben die Kakophonie zumindest, die es ja mindestens bei Ihnen in der Partei gibt, die haben Sie ja gerade versucht, relativ charmant wegzumoderieren, weil, ich sag mal, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des BSW, der hat Sie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, als personifizierten Nichteinzug bezeichnet. Also da ist die Stimmung doch nicht so gut, wenn man sie persönlich in Haftung dafür nimmt, dass es mit dem Bundestagseinzug nicht geklappt hat.
Ich glaube, ich habe mit Herrn Ulrich selbst noch nie ein Wort gewechselt und ich schreibe seine Worte einer Enttäuschung kurz nach der Wahl zu. Er ist selber.
Sie kennen sich gar nicht?
Wir kennen uns. Ich habe ihn auf dem Parteitag mal vorne sitzen gesehen, aber ansonsten kennen wir uns nicht. Und deswegen sehe ich das mit der Nachsicht einer Enttäuschung kurz nach der Wahl, die einem ja auch persönlich betrifft und wo man selber auch in eine Situation kommt, wo es auch mal ins Eingemachte geht und wo man vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießt. Ich gehe davon aus, dass er, glaube ich, mit ein bisschen Abstand diese Zeilen heute nicht mehr so geschrieben hätte.
Der Herr Ulrich hat ja das vielleicht noch vorgeschaltet vor die Frage zum Parteivorsitz, hat ja durchaus, sagen wir mal, Emotionen ausgelöst, auch im Thüringer Landesvorstand, jetzt nicht so sehr bei Ihnen. Sie machen das ja heute auch wieder relativ locker und moderieren das, versuchen das weg zu moderieren. Ihr Co-Vorsitzender Steffen Schütz ist da ein bisschen anders unterwegs, so will ich das mal vorsichtig formulieren. Haben Sie eine Erklärung, warum Sie beide so unterschiedlich damit umgehen?
Also erstens ist der Unterschied, dass ich über 25 Jahre wirklich mitten im Sturm der Politik stehe und weiß, wie sich auch mal so ein Sturm anfühlt. Und ich genieße sehr, Steffen Schütz an meiner Seite zu haben, der einen da immer mal auch den Spiegel vorhält, wie Menschen, die nicht diese lange politische Prägung haben, damit umgehen. Und deswegen, finde ich, ergänzen wir uns da auch gut. So wie er mir seine Empörung darüber spiegelt, so versuche ich ihm zu sagen, Mensch, wird doch nicht so heiß gegessen und der Mensch ist, wie er ist, und man muss auch mit unterschiedlichen Charakteren und mit unterschiedlich heißblütigen Charakteren umgehen können. Da ergänzen wir uns gut.
Und Sie beide führen ja doch recht erfolgreich, glaube ich, kann man sagen, den Thüringer Landesverband des BSW. Der soll beim Parteitag in wenigen Wochen, soll der Landesvorstand neu aufgestellt werden. So haben Sie es auch verkündet auf dem Parteitag in Ilmenau im vergangenen Jahr, auch Steffen Schütz. Das heißt, oder was heißt das für Sie als Landesvorsitzende? Sie kandidieren wieder als Landesvorsitzende oder Sie kandidieren nicht wieder?
Wir haben den Landesvorstand gewählt, genau vor einem Jahr, am 15. März in Eisenach bei der Gründung. Damals waren wir ein bisschen über 30 Mitglieder. Genau. Im Moment sind wir circa 130 Mitglieder in Thüringen. Da ist natürlich klar, dass man ein Legitimationsproblem sozusagen hat, wenn die meisten Mitglieder einen nicht mitwählen.
Das war ja
konnten.
Damals schon die Begründung.
Genau, und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir gesagt haben, es soll jetzt auch die, ne, gerade nach der Bundestagswahl, die Neuwahlen geben.
Punkt ist verstanden. Was heißt das für Sie als Landesvorsitzende?
Das heißt für mich als Landesvorsitzende, dass wir auch schon am Sonntag damit begonnen haben, auch in die Mitgliedschaft hinein zu kommunizieren. Bitte überlegt euch, wer sich von euch vorstellen kann, für den Landesvorstand zu kandidieren, dass wir versprochen und zugesagt haben, dass wir sozusagen eine Stellenbeschreibung mit auf den Weg geben, dass man eine Vorstellung dafür hat, was ist denn die Aufgabe eines Schatzmeisters oder eines Geschäftsführers oder eines stellvertretenden Landesvorsitzenden oder wie auch immer. Über die Frage, ob ich wieder kandidiere, und ich bin wirklich stolze Landesvorsitzende und ich mache das wirklich gern, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen beraten. Wir haben in den nächsten Tagen wieder eine Landesvorstandssitzung und werden genau über diese Fragen intern beraten. Und ich finde, da gehört es hin.
Gibt es Sie nur zusammen mit Steffen Schütz als Duo im Landesvorstand oder gibt es Sie auch einzeln?
Wir sind ein gutes Duo, finde ich.
Das sehen Sie so.
Wir
genau.
ergänzen uns auf eine, finde ich, sehr besondere Art und Weise, sowohl charakterlich als auch in unseren Biografien. Es wäre natürlich verrückt zu sagen, es gibt uns nur als Duo, weil wir sehr eigenständige Menschen sind. Aber auch das sind natürlich Fragen, die wir jetzt intern zuerst mit dem Landesvorstand bereden werden.
Was spricht denn dagegen, dass Sie nicht erneut als Landesvorsitzende antreten? Weil Sie könnten ja sagen, natürlich trete ich erneut an.
Da müssen Sie zuerst die Mitglieder fragen, was gegebenenfalls dagegen spricht. Aus meiner Sicht auf den ersten Blick erstmal nichts.
Das war ja schon fast ein entschiedenes, ich trete wieder an, ohne es natürlich so direkt zu sagen.
Nee, ausdrücklich nicht, weil ich finde...
Na, die Mitglieder fragen Sie ja mit Ihrem Antritt. Ne? Sie treten als Landesvorsitzender an, die Mitglieder entscheiden das dann bei der Wahl, aber das sind natürlich so kleine politische Feinheiten.
Also ich finde schon, dass Parteiarbeit immer auch Teamarbeit ist und da gehört auch die Vorbereitung zu Wahlen zum Teil der Teamarbeit dazu. Also da wäre es ein bisschen einfach gemacht, wenn man sagt, hier bin ich, jetzt wähl mich. Nee, das muss schon
also
miteinander besprochen werden.
Zahl, auch wenn sie enorm gestiegen ist, hält sich ja noch in Grenzen. Deswegen könnten Sie ja zurzeit noch fast jeden anrufen und sagen, und, würdest du mich wieder wählen? Und dann hätten Sie ja, Sie wollen ja offensichtlich vorher ein Stimmungsbild haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie möchten nicht antreten und durchfallen, oder?
Nee, es geht nicht um ein Stimmungsbild. Es geht wirklich um die Frage, was ist unser politisches Konzept dahinter? Und wir müssen natürlich im Moment sehr genau austarieren sozusagen, wo wollen wir jetzt hin, was ist der Weg der Partei, wie wollen wir uns weiterentwickeln, wie wollen wir weiter genau diesen Prozess, wo wir ja im Moment logischerweise allein durch das Wahlergebnis auf Bundesebene eine viel höhere Verantwortung nochmal haben, all das muss in Ruhe miteinander beredet werden und da werden Sie mich jetzt auch nicht hinter irgendeinem Busch vorlocken. Bemühen nehme ich durchaus wahr.
Das müssen wir gar nicht, weil Sie sitzen ja in unserem wunderschönen Studio hier. Da gibt es keine Büsche.
In zartem Grün.
Ich frage trotzdem noch eine Sache zur Partei tatsächlich. Wie ist denn der Kontakt zu Ihrer Parteivorsitzenden Sarah Wagenknecht seit dem Bundestagswahlabend beziehungsweise einer wohl wenige Tage später stattgefundenen Telefonschaltkonferenz der Landesvorsitzenden? Haben Sie regen Kontakt oder gibt es gar keinen Austausch?
Also ich verstehe, dass Sarah Wagenknecht im Moment in einer Phase ist, wo sie ganz andere Probleme hat, als jeden Tag mit ihren Landesvorsitzenden zu telefonieren, weil die Frage der Auszählung, zu schauen, ist das Wahlergebnis plausibel, würde man die 13.400 Stimmen noch irgendwo finden, inklusive der Frage, wie geht's weiter mit einer möglichen Auflösung einer Bundestagsgruppe, wie geht's weiter mit Menschen, die davon persönlich und existenziell betroffen sind. Das sind im Moment die drängenden Fragen in der Partei und das kann ich völlig nachvollziehen. Da müssen wir beide nicht jeden Abend miteinander telefonieren und fragen, wie die Stimmung ist.
Frau Wagenknecht hat ja ihr persönliches Schicksal oder ihr politisches Schicksal vielmehr auch daran geknüpft, ob das BSW in den Bundestag einzieht oder nicht. Jetzt ist das 0,028%, ist ja denkbar knapp. Sie würde quasi ihr politisches Schicksal an 13.400 Stimmen knüpfen, wenn es so bliebe. Muss sie zurücktreten als Bundesvorsitzende?
Nein, natürlich nicht.
Muss sie nicht.
Es gibt auch in der Partei überhaupt keine Stimmen, die das jetzt in irgendeiner Weise fordern würde. Und ich nehme ganz viele Stimmen, auch meine, wahr, die sich natürlich wünschen, dass sie weitermacht und dass sie diesen Prozess eines Parteiaufbaus, der aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, weil es gibt diese Repräsentationslücke politisch, es gibt diese politische Lücke, es ist nicht umsonst, dass wir wissen, dass wir ein Potenzial von ca. 20% der Menschen haben, die uns wählen würden, weil sie sich ansonsten von politischen Parteien so nicht vertreten fühlen. Und deswegen ist für mich das Projekt BSW trotzdem ein ganz wichtiges und es ist natürlich verknüpft mit Sarah Wagenknecht. Ich wünsche mir, dass sie weitermacht, natürlich.
Was wir schon nach harter Recherche herausgefunden haben, ist, dass das BSW künftig nicht Bündnis Schütz-Wolf heißen soll. Aber es soll ja offensichtlich nicht mehr Bündnis Sarah Wagenknecht heißen. Wie soll es denn heißen? Was würden Sie denn vorschlagen?
Es war immer klar, dass, und ich persönlich fand es auch richtig, dass man mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht gestartet ist. Es lag nicht in meiner Entscheidungsmacht, aber ich fand es richtig, weil es natürlich sehr schnell einen Markenkern einer Partei deutlich gemacht hat und auch sehr schnell eine inhaltliche Beschreibung geliefert hat. Und es war immer klar, dass schnellstmöglich, nämlich nach der Bundestagswahl, ein in Anführungsstrichen normaler Parteiname gesucht wird, der nicht nach einer Person entsprechend versehen
Schöne
ist.
Schöne Erklärung. Sozusagen. Und wie heißt ist der Name?
Auch, es tut mir leid, ich bin da keine Hilfe. Auch das sind Überlegungen, die zu gegebener Zeit in den entsprechenden Gremien.
Aber Sie haben doch bestimmt
die Idee. Naja, ich finde schon die Variante in irgendeiner Weise soziale Gerechtigkeit und Vernunft. Ich persönlich finde dieses Konzept soziale Gerechtigkeit und Vernunft.
Das wäre BSV dann.
Es wird am Ende irgendwie BSW bleiben, aber ehrlich gesagt ist das nicht mein größtes Problem.
Das heißt,
und das ist auch nicht das, worüber ich nachgrübel, wenn ich nachts nicht schlafen kann.
Das heißt, Bündnis Sparsame Wölfin ist ausgeschlossen.
Ist aber eine schöne Idee.
Ja, die hatte Herr Schütz irgendwann mal bei einem politischen Aschermittwoch.
Da konnte ich leider nicht komplett folgen. Stand ich draußen.
Das war jetzt der Versuch meiner Überleitung, lieber Kollege, zum Haushalt.
Ah, okay.
Ah.
Haushalt, aber kommen wir erst vielleicht auf den Bundesetat zu sprechen. Da könnte es ja eine neue Bundesregierung geben aus Union und SPD. Die haben ein milliardenschweres, bombastisches, historisches, wie auch immer, Finanzpaket geschnürt mit einem Volumen, das an die 900 Milliarden umfasst. Und Sie haben schon gesagt, auch wenn man jetzt nicht im Bundestag sitzt, hat man ja über die Länderkammer, also den Bundesrat zumindest, da noch Einflussmöglichkeiten, dass Sie gerade mit diesem, was die Verteidigung angeht, mit diesem Block Probleme haben, ne? Und gesagt haben, glaube ich, so ein Wettrüstungsetat, dem könnten Sie nicht zustimmen, anders als beispielsweise der Lockerung der Schuldenbremse für bestimmte Investitionen. Das heißt, kurz gesagt, Thüringen, das Bundesland Thüringen, wird sich im Bundesrat bei dieser Abstimmung enthalten?
Im Moment gucken wir da noch in eine Glaskugel und eine Blackbox. Wir wissen noch nicht, in welcher Form die Abstimmung passiert. Wir wissen noch nicht, ob es unterschiedliche Pakete sind. Wir hören von unterschiedlichen Varianten. Ich hoffe, dass der Ministerpräsident heute ein bisschen schlauer von der Ministerpräsidentenkonferenz wiedergekommen ist in der Frage, wie die Abstimmung am Ende laufen soll. Sie haben völlig recht, der Erhöhung des Rüstungsetats um mehr als 500 Milliarden kann ich nicht zustimmen und kann die Partei nicht zustimmen. Und da geht es tatsächlich insoweit ans Eingemachte, weil wir dringend Investitionen brauchen, aber nicht in Rüstungsinvestitionen. Panzer bringen keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Das heißt nicht, dass wir nicht ein klares Bekenntnis zur Bundeswehr abgeben, aber einem Wettrüstungswahn entsprechend zuzustimmen und das in dieser Weise finanziell zu untersetzen, finde ich für grundsätzlich falsch.
Wenn man Ihrem Ministerpräsidenten zuhört, der am heutigen Tag auf der Ministerpräsidentenkonferenz war, das heißt, die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt auch, dass wir Mittwoch aufzeichnen, der Mittwoch vor dem BSW-Geburtstag am 15.03., der sagt ja, und insofern ist es interessant, wenn Sie von einem Wettrüstungsetat sprechen, der sagt, es liegen genau drei Punkte auf dem Tisch. 0,35% des Bruttoinlandsproduktes als Schulden. Gleiche Regeln für Länder und Bund. Ich glaube, das ist unproblematisch, auch mit Ihnen. Und dann die Ermöglichung eines Sondervermögens, so nennt er das. Und als drittes das Investitionspaket 500 Milliarden. Und er sagt dann weiter, das hätte ja in erster Linie gar nichts mit der Bundeswehr zu tun. Im Subtext klingt doch damit, da kann das BSW doch zustimmen.
Nein.
Also Sie sehen das gänzlich anders als
das
Mario
BSW
Vogt.
Kann selbstverständlich mitstimmen bei der Frage der Lockerung der Schuldenbremse, weil und da sehe ich selbstverständlich den Bedarf ohne Zweifel. Und natürlich beim Infrastrukturpaket, sowohl für den Bund als auch für die Länder und die Kommunen, ganz klar. Wir haben einen riesigen Investitionsstau. Dieser riesige Investitionsstau ist auch eine Form von Verschuldung, plus eben.
Aber wie finden Sie das, wenn der Ministerpräsident dann sagt, na, da liegt ja nur die Ermöglichung des Sondervermögens auf dem Tisch. Das hat ja mit der Bundeswehr in erster Linie nichts zu tun. Also das hat er jetzt zweimal gesagt. Das hat er am Dienstag auf der Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettssitzung gesagt. Und das hat er heute nach der MPK in einem Pressegespräch wiederholt. Wie finden Sie das?
Und damit sind die Spielregeln klar, die in der Koalition gelten. Die Sachen kommen auf den Tisch, man redet drüber und man stimmt am Ende darüber ab. Und es ist immer klar, wenn einer der Koalitionspartner sagt, geht nicht, dann gibt es höchstens die Enthaltung im Bundesrat. Die Spielregeln sind völlig logisch, vernünftig und kennt selbstverständlich auch Mario Vogt. Und da pflegen wir ja auch tatsächlich einen wirklich professionellen Umgang miteinander.
In Thüringen, jetzt sprechen wir ja mit der Finanzministerin Katja Wolf, wir müssen ja die Rollen immer so ein bisschen klar machen hier an der Stelle, fehlt der Landeshaushalt natürlich nach wie vor, vorläufige Haushaltsführung. Im Bundestag, man kommt schon ganz durcheinander, im Thüringer Landtag hat die Brombeere 44 von 88 Sitzen. Das heißt, es braucht irgendwoher eine Stimme, um diesen Haushalt zu verabschieden. Das soll mit den Linken passieren, so ist es verabredet, vereinbart, die sich aber, immer noch so ein bisschen querstellen, will ich nicht sagen. Aber man muss noch Überzeugungsarbeit leisten. Glauben Sie, dass das funktionieren wird?
Also erstens ist es ein Haushalt, den ja auch noch eine rot-rot-grüne Landesregierung vorgelegt hat. Es ist ein Sonderhaushalt, nämlich ein Haushalt, der noch eingebracht wurde von Finanzministerin Taubert. Und der als sogenannter technischer Haushalt, der er natürlich nicht ist, es gibt keinen technischen Haushalt, von einer rot-rot-grünen Koalition eingebracht wurde. Und für den aus meiner Sicht natürlich damit auch eine Linke noch eine gewisse Verantwortung trägt. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, dass natürlich auch die Linke ein hohes Interesse daran hat, dass es einen Haushalt im Land gibt. Also gerade urlinke Kernthemen hängen an einem beschlossenen Haushalt. Und gerade für urlinke Kernthemen ist die vorläufige Haushaltsführung die schlechteste aller Varianten. Kulturprojekte, Frauenhäuser, alles, was soziale Projekte sind, die hängen an dem Haushalt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Linke genau dafür auch eine Verantwortung wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass die Partei mit dem 1. September sozusagen eine Verantwortung über einer Stuhllehne in der Landtagskantine vergessen hat.
Ja, aber die ehemalige Linke Katja Wolf, die weiß doch auch, dass jetzt diese Verschärfung im Migrationsbereich mit der Linken im Landtag kaum zu machen sein wird. Also die Linke setzt ja mehr auf Integration. Und das hat Christian Schaft, der Fraktionsvorsitzende, ganz deutlich schon formuliert. Wie wollen Sie da zusammenkommen? Und es gab ja offensichtlich erste Gespräche, Konsultationsgespräche, dieses 3+1 Format. Wie sind da die Signale?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Linke einen Landeshaushalt an Abschiebehaftplätzen scheitern lässt, weil auch die linke Landesregierung hat Abschiebeplätze vorgehalten. Also dieses St. Florians-Prinzip, dass ich Abschiebehaftplätze selbstverständlich brauche, aber nicht bereit bin, sie selbst zu schaffen.
Das ist aber schon ein Unterschied, ob man 37 Abschiebehaftplätze vor der eigenen Haustür baut oder eben bei Bedarf einen in Ingelheim mietet.
Ja, aber wir wissen alle miteinander, dass wir die Abschiebehaftplätze brauchen und dass wir sie auch in Thüringen brauchen. Und da ist für mich wirklich der Punkt, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass es gut ist, sie in den eigenen Händen zu haben. Zum einen, weil man Fragen der Haftbedingungen dann eben auch in der eigenen Kompetenz hat, weil man die Frage der Qualifikation, der Bezahlung der Mitarbeitenden in der eigenen Hand hat und weil wir natürlich die Flexibilität haben, die wir dann brauchen. Das gesellschaftliche Aufschreien, wenn es nicht gelingt, notwendige Abschiebehaftplätze zu generieren, weil man sie eben in der Bundesrepublik nicht kriegt und sie selber nicht bereit ist vorzuhalten, das möchte ich uns allen miteinander ersparen.
Erstaunlicherweise, Sie haben ja vor ein paar Tagen zu einer ja, Journalistenrunde in ihr Haus eingeladen und haben da dargelegt, wie schwierig es eigentlich um den Thüringer Haushalt bestellt ist. Die Millionen für die Abschiebehaftplätze scheinen da kein Problem zu sein, die man jetzt investieren muss.
Die Abschiebehaftplätze, die wir einkaufen mussten, waren auch teuer. Und die waren,
und die haben nicht 3 Millionen im Jahr gekostet.
Ja, aber waren pro Platz gesehen auch teurer. Und wenn wir, und dazu gibt es das Einvernehmen und die Klarheit in der Koalition, Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, auch verstärkt abschieben wollen, dann ist es klar, dass der Bedarf an dieser Stelle gewachsen ist. Und dann ist es eine politische Vereinbarung, genau das auch im Haushalt möglich zu machen, wie wir genauso im Haushalt möglich machen, dass die Polizisten eingestellt werden, dass wir die 300 Polizisten insgesamt aufstocken werden und dass wir im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch aufstocken. Auch das ist eine politische Vereinbarung, die im Haushalt eine ganz große Priorität hat und die wir selbstverständlich durchfinanzieren.
Dann setzen Sie, das klingt so, als setzen Sie darauf, dass die Linke sich enthält, damit Sie den Haushalt durchbekommen. Sie wollen keine Zustimmung, sondern Sie sagen, ja okay, den Haushalt, den wir da vorlegen, den können die auf keinen Fall zustimmen, aber die werden doch den Teufel tun und dagegen stimmen mit der AfD. Ist das Ihr Kalkül, um einen Haushalt durchzubringen?
Ich habe im Moment überhaupt kein Kalkül, sondern mein Punkt ist, dass wir Stück für Stück die Schritte gehen, die notwendig sind. Wir haben heute mit den Fraktionen, die alle drei regierungstragenden Fraktionen haben heute zum Haushalt und den Änderungsanträgen beraten. Aus meiner Sicht mit einem wirklich guten Ergebnis. Die Änderungsanträge sind in Ordnung, die ausgearbeitet wurden. Die Frage, wie Kommunen stärker nochmal unterstützt werden, sind aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Punkt, der für den Haushalt eine ganz elementare Bedeutung hat, weil funktionierende Kommunen die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Thüringen sind. Und deswegen ist für mich klar, dass im nächsten Schritt selbstverständlich jetzt zu diesem Ergebnis auch mit den Linken gesprochen werden muss. Und natürlich ist das Ziel, am Ende zu schaffen, dass die Linken zustimmen. Ob das gelingt, kann ich Ihnen im Moment, das ist eine Frage, die heute nicht zu beantworten ist. Aber natürlich ist das das Ziel.
Tja, ich glaube, wir machen noch eine Frage zum Haushalt. Und dann sind unsere 30 Minuten schon fast wieder rum. Ich habe da noch eine letzte Frage, aber die letzte wolltest du ja jetzt noch machen, ne?
Mach du.
Dann mache ich, sehr schön. Frau Wolf, Sie haben ja kürzlich mal angekündigt, dass frei werdende Stellen in der Landesverwaltung nur dann noch nachbesetzt würden, wenn es dafür eine sehr gute Begründung gäbe. Ich habe die Runde schon angesprochen in Ihrem Haus, als Sie das gesagt haben, neue Stellen soll es überhaupt nur noch in Ausnahmefällen geben. Und Ausnahmen, haben Sie eben gerade schon gesagt, soll es nur bei Lehrern, Polizisten und eben der Justiz geben. Und bei Staatssekretären auch?
Ich glaube, dass das Prinzip, und das ist wichtig, das Prinzip, dass Verwaltung nicht ins Unermessliche wachsen kann bei zurückgehender Bevölkerungszahl. Und ein Teil der Problematik in unserem Haushalt sind natürlich die Personalkosten. Das Thüringer Personal hat selbstverständlich ein Anrecht darauf, ordentlich finanziert zu werden. Und dementsprechend war ich auch sauer über den Entwurf der alten Landesregierung, die das Personal nicht ordentlich ausfinanziert hat. Ein verheerendes Signal aus meiner Sicht, dass man mit 115 Millionen zu wenig an den Start gegangen ist. Einfach auch ein demütigendes Signal für Personal. Aber praktisch bin ich davon überzeugt. Wir können nicht in Thüringen immer weniger werden. Wir können nicht darauf drängen, dass Digitalisierung Arbeitsabläufe erleichtert, dass wir an das Thema Entbürokratisierung rangehen müssen und gleichzeitig so zu tun, aber als ob das immer mehr Personal braucht.
Absolutes Kompliment, Frau Wolf, wie Sie es geschafft haben, die Staatssekretäre so charmant zu ignorieren. Ich hatte nach den Staatssekretären gefragt. Rot-Rot-Grün hatte 13 Staatssekretäre und auch 13 Stellen im Haushalt eingeplant. Also an der Stelle ist man zumindest...
Ich will Ihnen die Antwort auch überhaupt nicht schuldig bleiben.
Und jetzt mache ich den Halbsatz aber noch ganz kurz fertig. Die Brombeere hat mittlerweile 12 Staatssekretäre und es sollen noch 4 dazukommen, sodass am Ende vielleicht auch nur 3, das ist schön, Frau Wolf schüttelt schon mit dem Kopf, sodass am Ende auf jeden Fall mehr Staatssekretäre rauskommen als bei Rot-Rot-Grün. Wie passt das mit der Sparpolitik zusammen, von der wir gerade reden?
Das passt insoweit zusammen, weil die Einigung, dass man an 2 Stellen ein Aufstocken braucht, vernünftig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das Aufstocken im Besonderen im Bereich der Digitalisierung wichtig ist. Wir sind in Thüringen Schlusslicht in der Digitalisierung. Und das hat auch mit Strukturen und Arbeitsabläufen und das hat auch mit der Frage, wie in Thüringen direkt an der Spitze das Thema Digitalisierung bearbeitet wurde, nämlich nur mit halber Kraft und auf halber Brust. Und das
heißt, der zweite Staatssekretär im Digitalministerium, den hätten wir an der Stelle abgehakt. Der kommt.
das ist eine politische Entscheidung. Ich bin da eine Stimme, aber meine Stimme gibt's dafür, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir den Schub in der Digitalisierung in Thüringen dringend brauchen.
Ja, aber ist es dann
A, weil wir abgehangen sind und B, weil Thüringen genau diesen Innovationsschub dringend braucht.
Aber muss man da nicht wirklich auch die Arbeitsebene gerade, die das alles ausführen muss, muss man die nicht stärken und nicht gerade also immer mehr Häuptlinge und weniger Indianer?
Ein Staatssekretär ist nicht klassisch ein Häuptling, sondern ein Staatssekretär ist derjenige, der die Arbeitsabläufe wirklich, ne, so zusammenfassen muss, dass der Prozess nie ins Stocken kommt. Und der genau der
also
Mittler.
Also bei 13.300 Euro im Monat würde ich sagen, das ist schon ein Häuptling.
Ja, aber er ist genau der Mittler, der unterwegs ist, immer wieder auf höchster Ebene, nämlich im Kabinett, darauf zu drängen, was wichtig und was notwendig ist. Und sozusagen mit der Peitsche hinter uns als Ministerinnen und Minister und auch dem Ministerpräsident zu stehen und darauf hinzuweisen, welche Schritte dringend geboten sind. Dafür braucht es auch aus meiner Sicht den Stand eines Staatssekretärs, weil das kann ein Abteilungsleiter oder ein Referatsleiter nicht leisten.
Okay, wahrscheinlich
dafür fehlt einfach dann die Macht und das braucht eine machtvolle Position.
Wahrscheinlich wird es ja sogar im Digitalministerium zumindest eine Staatssekretärin. Okay, das ist die eine, wo Sie gesagt haben, diese Stelle
Sie
brauchen
wissen
wir.
Mehr als ich?
Brauchen wir auf. Ja, sind Sie nicht der Meinung, dass man das, sag ich mal, die zumindest die nach dem Kabinett angeordnete Ebene weiblicher werden könnte?
Ich bin immer dafür.
Ja. Das hat also bislang ja nicht so gut
nur
geklappt.
Nur so semi funktioniert.
Ja. Und
das stimmt.
Okay, also Digitalstaatssekretärin. Der geben Sie schon mal ihr okay als Finanzministerin. Was ist denn aber?
Ich brauche wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es diese Stelle braucht, damit wir in Thüringen wirklich genau mit diesem notwendigen Energieansatz an das
und
Thema.
Und die anderen,
rangehen.
Die dann noch draufstehen, also im Kultusministerium ist ja schon eine angekündigt im Koalitionsvertrag.
Gesundheit.
Im Gesundheitsministerium wünscht man sich das auch und in der Staatskanzlei, ja, eigentlich auch ganz gerne.
Naja, wir wissen, dass wir gerade im Gesundheitsbereich eine riesige Aufgabe haben mit dem am Ende notwendigen Umbau des Gesundheitswesens. Wir wissen, wie dramatisch die Situation in Thüringer Kliniken ist und wir wissen, dass wir genau den Umbau von stationären Angeboten hin zu einer stärkeren hybriden Variante, sozusagen zu einer besseren Vernetzung aus ambulanten und stationären Angeboten, dass wir da wirklich mit einem hohen Ansatz und mit einer hohen, das ist auch eine Frage der Überlebensfähigkeit Thürings und der Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir können nicht zugucken, wie gerade kleine Kliniken pleite gehen und damit im Besonderen im ländlichen Raum eine Gesundheitsversorgung nicht mehr geregelt werden kann. Wir müssen gegensteuern und dieses Gegensteuern ist aus meiner Sicht im Moment dringend geboten. Und ja, dafür braucht es gegebenenfalls auch eine Staatssekretärin. Ich verstehe den lauten Ruf der Gesundheitsministerin, dass sie sagt, sie hat im Gesundheitsministerium so eine Fülle von drängenden Aufgaben, auch Zukunftsaufgaben. Das Thema Pflege, eine riesige Zukunftsaufgabe. Das Thema Arbeit, eine riesige Zukunftsaufgabe. Und dass man dann sagt, und das Thema Gesundheit ist im Moment ein so dringendes und ein so großes und ein so elementares Thema, auch durch den Umbau sozusagen aus einer Bundesgesetzgebung heraus, dass man sich dafür eine Unterstützung auf Staatssekretärsebene wünscht, eben mit der entsprechenden politischen Macht versehen, kann ich nachvollziehen.
Wir ziehen an der Stelle mal einen Strich drunter.
Ganz kurz noch, wir müssen wenigstens noch einmal fragen. Und im Bildungsministerium, der Staatssekretär, der kommt auch noch? Also
habe ich jetzt fast vergessen, Mensch.
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil auch das ist natürlich eine Entscheidung, die am Ende der Landtag trifft.
Ja gut, aber sagen
da
Sie...
Da bin ich nur eine Stimme.
Ja, aber Sie haben jetzt ja zwei Staatssekretärinnen, die es da in diesem Bereich nämlich wahrscheinlich wohl werden würden, haben Sie schon rausgenommen. Das eine haben Sie jetzt gar nicht erwähnt. In der Staatskanzlei, wie gesagt, wünscht man sich eigentlich auch ganz gerne noch einen zusätzlichen Staatssekretär. Also die beiden haben Sie rausgelassen. Das klingt jetzt für uns ein wenig wie, naja, auf
nach
die
den
könnte
beiden
man
haben Sie mich ausdrücklich gefragt.
Nein. Gar nicht. Wir haben gesagt, es könnten 16 werden. Und Sie haben explizit zwei herausgegriffen.
Ich bin doch völlig bei Ihnen und da müssen wir da überhaupt nicht drum rumschwurbeln. Staatssekretärsposten sind mit äußerster Vorsicht und wirklich nur bei dringendstem Bedarf einzusetzen.
Weil da steht ja auch noch ein Staff dahinter. Also es bleibt ja nicht nur bei einem Staatssekretär.
Ja, und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wirklich dringende und wichtige große Zukunftsaufgaben auch genau diese Unterstützung brauchen. Und deswegen trage ich den politischen Kompromiss, der es am Ende ist und der es auch in der Koalition war, hier zu einer Aufstockung zu kommen, mit und finde aber den Ansatz richtig, dass wir darüber diskutieren, das mit einem sogenannten KW-Vermerk zu versehen. KW-Vermerk heißt, es ist eine Übergangsphase, wo diese wirklich Zukunftsaufgabe in besonderer Weise
kann
steht.
Weg oder künftig wegfallend.
Künftig wegfallend, genau. Also dass man sagt, es ist jetzt für diese Phase dieser politischen Zeit, für diese Phase der Zukunftsgestaltung notwendig und dass man diese Stellen natürlich zukünftig wieder in Frage stellt.
Wofür wir ja kein KW-Vermerk brauchen, ist für diesen Podcast. Wir sind allerdings schon wieder am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Frau Wolf, für das offene Gespräch.
Und
wenn es euch und Ihnen gefallen hat, dann einfach weitersagen. Das mit den Sternen bei Spotify, das erzähle ich jetzt so lange, bis wir ausreichend haben. Das mit den Bewertungen bei Amazon, das erzähle ich auch so lange, bis wir ausreichend gute haben. Wir haben schon einige. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, gerne weiterverbreiten. Wenn nicht, uns einfach mal eine Mail schreiben. Dann gucken wir mal, was wir besser machen können. Und wir hören uns wahrscheinlich schon nächste Woche an dieser Stelle. Früher hätte man wohl gesagt, auf dieser Welle wieder.
Und tschüss.
Herzlichen Dank. Bis irgendwann. Tschüss.